Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Automobilbranche zeigt sich auf der heute beginnenden IAA in Frankfurt in jeder Hinsicht von ihrer schnittigsten Seite und lädt Schüler und Studierende zu einer Karriererallye. Handwerker sind auch ohne Automobil zumindest diejenigen, die auf die Walz gehen. Die alte Tradition wird wieder beliebter, jetzt auch bei Handwerkerinnen. Die britischen Schulen stehen vor dem Kollaps. Der Sparkurs der Regierung hat dazu geführt, dass Schulen ihre Bildungsangebote zurückfahren oder auf Spenden von Eltern setzen. Das und mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jan. Track, so heißt ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ein Programm von Bund und Ländern. Tenure Track kommt, wenig verwunderlich, aus dem Englischen und bedeutet wörtlich der Weg zu einer Anstellung. Und übertragen ist damit im amerikanischen Bildungssystem die akademische Laufbahn an Universitäten und Hochschulen gemeint, die letztlich in einer Professur auf Lebenszeit mündet. Das amerikanische Bildungssystem stand dann auch Pate beim Tenure-Track-Programm, mit dem in Deutschland der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert werden soll. Konkret heißt das, bis 2032 sollen damit insgesamt 1000 zusätzliche Professuren gefördert werden. Das Ganze in zwei Schritten. 2017 in der ersten Bewilligungsrunde wurden 468 Professoren benannt. Heute nun die restlichen. Mein Kollege Wladimir Balzer war bei der Pressekonferenz dabei. Welche Hochschulen wurden denn ausgewählt?
Also an der Spitze steht die Uni Bonn mit 28 Professoren, dann die FU in Berlin, die bei der ersten Runde noch nicht dabei war, jetzt mit 22, die TH Aachen mit 20, die Uni Leipzig mit 22, Uni Regensburg mit 16, aber auch kleine geisteswissenschaftlich orientierte Hochschulen sind diesmal dabei, die Bauhaus-Uni in Weimar mit 8 immerhin, die Film-Uni Babelsberg mit einer Tenure-Track-Professur, die hatte auch nur eine Bewerbung, hat für diese eine Professur auch diese Bewilligung bekommen, und die Akademie der Bildenden Künste in München mit 2 und viele eben, die noch nicht dabei waren bei dieser ersten Runde im Jahr 2017, aber auch welche, die schon eine zweite Runde drehen. Das ist ja auch immerhin ein Erfolgshinweis. Mhm. Die Uni Hamburg zum Beispiel, die hatte 16 in der ersten Runde und hätte nochmal 19 draufbekommen.
Sie haben es eben gerade schon angedeutet, auch Geisteswissenschaften sind dabei. Das ist ja eine wichtige Frage, wenn man sich die Professuren genauer anschaut, die Disziplinen. Gab es da so ein Übergewicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung?
Es gibt keine Spezifizierungen, wenn es um die Vergabe dieser Tenure-Track-Professuren geht. Also das wird nicht fachspezifisch gefördert, sondern tatsächlich eben als Professorin oder Professorinnenstelle generell gefördert, die dann von den Unis oder von den Hochschulen eben selbst eingesetzt werden können. Also in dieser Hinsicht haben die da eine gewisse Autonomie. Aber zahlenmäßig, wenn man sich das anschaut, fallen schon auch die technischen Unis auf, die aber natürlich auch traditionell sehr groß sind. Aber wie gesagt, eben diesmal auch kleine geisteswissenschaftlich-künstlerisch orientierte Hochschulen sind auch dabei.
Die ersten Tenure-Track-Professuren wurden 2017 in der ersten Bewilligungsrunde ausgewählt. Wurde auf der Pressekonferenz jetzt eine erste Bilanz gezogen, was dieses Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses angeht, was es gebracht hat?
Ja, soweit es eben möglich war. Also man muss dazu sagen, dass von diesen 468 Professuren im Moment nur 90 besetzt sind. Das ist ja ein sehr langes Verfahren, also da muss man sich noch ein bisschen gedulden, aber immerhin. Aber was durchaus interessant war, große Begeisterung aller Orten. Also bei der Politik ist das ja durchaus erwartbar. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek war heute dabei, genauso Konrad Wolf, der Wissenschaftsminister aus Rheinland-Pfalz. Aber eben auch beim Auswahlgremium selber, das ja nun unabhängig ist. Reinhard Jahn, der Vorsitzende des Auswahlgremiums, hat das so formuliert.
Wir haben uns alle sozusagen hier auch eingebracht, weil wir von der Idee dieses Programms voll überzeugt sind. Wir sind eigentlich alle enthusiastisch. Wir hoffen, dass der Erfolg des Programms so ist, dass vielleicht in einigen Jahren die politische Leitung sich vielleicht doch noch mal überlegen könnte, eine Verlängerung oder vielleicht in einem anderen Rahmen noch mal einen neuen Anreiz ins System hineinzugeben, um das Programm wirklich dauerhaft an den deutschen Universitäten als wesentlichen, wenn nicht sogar den wesentlichen Karriereweg für die Professur zu verankern.
Also ziemlich begeisterte Worte, aber natürlich auch kritische Anmerkungen. Die kamen von Elke Luise Barnstedt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Auswahlgremiums, gerade wenn es um die Geschlechtergerechtigkeit geht.
Und hier würde ich mich freuen, wenn die Hochschulen die Hinweise, die noch gegeben werden, bei der Bewilligung oder bei der Ablehnung ernst nehmen würden und sagen, wir justieren nach an manchen Stellen, wo es nötig ist. Und insbesondere auch bei der Chancengerechtigkeit. Das ist ein Thema, was offensichtlich doch in Deutschland noch manche Zeit braucht, um es zu verwirklichen. Und hier wäre mein Wunsch, dass dieses Programm da mächtig wirken wird, aber dass auch die Universitäten da sich noch weiterentwickeln.
Ja, soweit Elke Luise Barnstedt, die stellvertretende Vorsitzende dieses Auswahlgremiums für Tenure Track.
Die hatte gerade davon gesprochen, dass die Unis noch nachjustieren sollten, hat sie auch gesagt. Weshalb?
Naja, vor allem, was sozusagen auch die Einbettung in ein Gesamtpersonalkonzept angeht. Also das war offenbar auch bei den Bewerbungen immer wieder ein Defizit, dass viele Unis eben ja dieses Tenure-Track-Programm gerne angenommen haben, aber es eben nicht einbetten wollten in das Gesamtkonzept der gesamten Universität, der Entwicklung, eben auch der Nachwuchsförderung, auch dass man eben ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort heranzieht. Und das ist oft bemängelt worden.
Die USA galten hier in Deutschland immer als Vorbild für Tenure Track, also die akademische Laufbahn, die letztlich in der Professur auf Lebenszeit mündet. Nun hat an den dortigen Hochschulen die Zahl der Anstellungen von Tenure Track abgenommen. Nur ein Viertel der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind daran beschäftigt. Wie ist das Verhältnis in Deutschland und wie blickt man auf diese Tenure Track Programme?
Ja. Es ist schwer vergleichbar, habe ich festgestellt, weil in Amerika und in den USA tatsächlich sehr viel stärker Tenure Track schon seit vielen Jahren praktiziert wird. In Deutschland ist es wirklich nur ein kleiner Teil, sage ich mal, einer gewissen Nachwuchsförderung. So wurde das auch heute zumindest auch politisch nochmal formuliert. Deutschland fängt ja gerade damit an. Aber Kritiker sagen eben auch, es müsste zumindest mal auf ein Maß von, sagen wir mal, mindestens 5000 Professuren heraufgestuft werden. Das sagen die Gewerkschaften, das sagen auch einige Studien. Und ich habe da mit auch Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, damit konfrontiert, ob diese 1000 Tenure-Track-Professuren tatsächlich ausreichen.
Also die Zahl musste so groß sein, dass sie strukturverändernd wirkt. Aber nicht zu groß, sodass sie das System, das grundsätzliche System, was ja weiterläuft, verstopft. Und deswegen, glaube ich, ist die Zahl 1000 eine gute Größe, oder?
Und besonders überrascht war ich über Reinhard Jahn mal wieder, dem Vorsitzenden des Auswahlgremiums. Der sagte zum Thema 1000, ob das nun ausreicht oder nicht, Folgendes.
Natürlich braucht man immer mehr, aber in dieser Runde hätten wir, glaube ich, mehr auch gar nicht vernünftig verteilen können. Das war eine Punktlandung, das muss ich sagen, das hat mich selber total überrascht.
Ja, also offenbar ist es mit diesen 1000 Stellen, zumindest aus Sicht auch der Beteiligten, auch des Auswahlgremiums, ganz gut getan im Moment.
Vielen Dank für die Informationen von Wladimir Balzer zum Tenure-Track-Programm. Die Automobilindustrie, lange die Vorzeigebranche unseres Landes, ist arg gebeutelt. Nicht nur Dieselgate, sondern auch die Diskussion über Elektromobilität, alternative Antriebe und überhaupt über Alternativen zur Automobilität haben alte Gewissheiten ins Wanken gebracht. Und das schlägt durch aufs Image und damit auch auf potenziellen Nachwuchs. Zwar ist der Kfz-Mechatroniker nach wie vor der beliebteste Ausbildungsberuf im Handwerk, aber wie sieht es mit der Zukunft der Autobranche aus und mit den Karrierechancen vom Kfz-Mechatroniker? Mechatroniker über den Ingenieur bis zum Betriebswirt. Parallel zur Eröffnung der IAA heute in Frankfurt startete auf dem Messegelände eine Career Rally für junge Frauen und Männer, die vor der Berufs- und Studienfachwahl stehen. Und Thomas Wagner hat sich bei ihnen umgehört.
Ich komme von der Hochschule aus Heidelberg, studiere Wirtschaftsingenieurwesen und suche nach einer Praktikumsstelle beim deutschen Automobilhersteller, am liebsten in Baden-Württemberg.
Ich bin auf einer recht ähnlichen Suche. Ich komme auch aus demselben Studiengang, bin auch auf der Suche nach einem Automobilhersteller in Deutschland für ein Praktikum, weil ich mich auf jeden Fall langfristig in die Automobilbranche orientieren möchte.
Luis Kurz und Maximilian Trippo, zwei Studierende aus Heidelberg, unterwegs auf dem riesigen Frankfurter Messegelände. Die auf Hochglanz polierten Fahrzeuge interessieren sie weniger als die Jobangebote. Auftakt zur sogenannten IAA Career Rally. Es geht um Jobs in einer nicht einfachen Branche.
Also das sehr Interessante ist, dass sich jetzt alle deutschen Automobilhersteller halt umkrempeln müssen, weil sie neue Wege gehen müssen, also strategisch, aber auch vom Automobil her. Und was faszinierend ist, ist, dass die Technik vom Elektromotor wird zwar einfacher, aber die ganze Technik in der Batterie, wie sich das Ganze halt in Zukunft aufbaut, das wird das Interessante sein. Und da werden bestimmt auch junge Menschen gesucht, die im Kopf halt noch frisch sind und auch neue Wege bestreiten wollen.
Und neue Wege, glaubt Louis Kurz, habe die Autoindustrie bitter nötig. Hier der Wandel hin zum Elektroauto, da die Dieselkrise. Seit heute kursieren erneut Vorwürfe gegen Volkswagen. Hier sei neues Denken gefragt.
Also ich glaube, dass die Automobilhersteller darunter sehr gelitten haben und auch, dass sehr viele Stellen wegfallen oder wegfallen werden. Jetzt auch der Elektromotor ist, glaube ich, nur eine Zwischenbeispiel, weil die Zukunft wird auf jeden Fall Richtung Wasserstoff gehen. Und da wird man dann doch wieder viele Stellen brauchen, weil das ein sehr kompliziertes System ist.
Der Wandel in der Autoindustrie vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor, auch ein Jobmotor. Die Autohersteller und ihre Zulieferer bieten jedenfalls eine Fülle von Jobs an.
Quer durch, sei es jetzt von Praktikum, Werkstudent, Abschlussarbeit, aber auch dann Trainee-Programm oder auch Direkteinstieg. Wir suchen Bereiche wie also technisch eher fokussiert, Themenbereiche E-Mobilität und Digitalisierung werden für uns auch immer wichtiger.
So Tanja Kaltenhauser, Karriereberaterin beim Autozulieferer Schaeffler. Dabei ist eines gar nicht so einfach, nämlich
sozusagen, dass wir auch die richtigen Kandidaten bekommen. Genau. Er muss teamfähig sein, innovativ, technikbegeistert.
Und solche Kandidaten suchen Hersteller und Zulieferer seit heute auf recht unkonventionellem Weg. Seit dem Vormittag läuft auf dem Frankfurter Messegelände die IAA Career Rally. Laura Sauer organisiert das Ganze im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie.
Career Alley funktioniert wie folgt. Man lädt sich die App aus dem App Store oder aus dem Google Play Store herunter und fängt dann einfach an. Man wählt zu Beginn eine der drei Routen. Man wählt zwischen E-Mobility, autonomes Fahren und New Work. Und dann folgt man einfach den Anweisungen der App. Die App schickt einen dann von Stand zu Stand.
Eine Art digitale Schnitzeljagd auf dem Frankfurter Messegelände. Allerdings nur wenige Aussteller machen bei der Career Rally mit. Und das ist angesichts des Fachkräftemangels, über den alle klagen, ein wenig unverständlich. Mit dabei sind die Autobauer Daimler und VW, gerade mal 4 Zulieferer und der Gemeinschaftsstand des Saarlandes. Das war's und das ist verwunderlich. Denn wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, sieht Student Louis Kurz auf der IAA auf Praktikumssuche durchaus noch Luft nach oben.
Ich glaube, da ist Deutschland sehr zurückgeblieben. Ich glaube, das funktioniert in anderen Nationen weiter. Da müssen wir uns auf jeden Fall orientieren dran. Es wird sich auf jeden Fall was ändern.
Und bei diesen Gesprächen zeigt sich, vielleicht können die Autounternehmen von heute ja in den Diskussionen auf der Messe auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von morgen schon was lernen. Beispielsweise, wie Studierende das Thema Mobilität handhaben. Längst sind Führerschein und eigenes Auto für viele nicht mehr so wichtig. Ludwig Kurz und Maximilian Trippo.
Für mich persönlich schon, aber ich bin auch wahrscheinlich ein bisschen altmodischer als andere. Es gibt, glaube ich, sehr viele junge Menschen in den Städten, vor allem, die darauf nicht angewiesen sind und für die das auch überhaupt kein Statussymbol ist oder was ähnliches. Die Zukunft wird Richtung Carsharing und Wasserstoff gehen.
Zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Generation 3 Jahre jünger oder so schaut, die nehmen diese E-Scooter-Entwicklung zum Beispiel sehr offen an, statt jetzt zum Beispiel einen Mofa-Führerschein zu machen.
Ja, mal sehen, wo die Automobilbranche oder besser die Mobilitätsbranche landet. Um Mobilität geht es auch jetzt im nächsten Beitrag. Kein Meister ohne Walz, das galt in vielen Handwerkszünften vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Heute ist die Walz, die Wanderschaft eines Handwerksgesellen, keine Pflicht mehr, um nach 3 Wanderjahren die Meisterprüfung ablegen zu dürfen. Aber das Abenteuer, das eine Walz verspricht, lockt immer noch den ein oder anderen und mittlerweile auch die ein oder andere. Mit schwarzer Schlaghose, schwarzem Kordjackett und Hut einfach loslaufen, nur ein kleines Bündel Gepäck dabei, das faszinierte auch Tischlergesellin Johanna Röh, mittlerweile Tischlermeisterin. Susanne Lettenbauer hat sie nach ihrer Walz getroffen.
Ich bin Johanna Röh. Ich war natürlich eine Zeit lang in Europa unterwegs, aber dann in Nordamerika, Neuseeland und in Japan ein Jahr lang auch.
Sie wirkt selbstbewusst, sehr offen und gern zu einem Scherz bereit. Die dunkelhaarige junge Tischlermeisterin Johanna Röh aus Osnabrück steht an diesem Tag vor ihrem selbstgebauten Rucksack aus Holz. Rucksack ist eigentlich zu viel gesagt zu dem kleinen Bündel, mit dem sie 4 Jahre lang weltweit unterwegs war.
Wir tragen ja nicht diese normalen Rucksäcke oder so. Also wir wickeln das alles in diese Tücher ein und genau. Und was wir dann tragen können, das nehmen wir mit. Also alles, was man mitträgt, ist ja ein Luxus, den man sich dann ja auch, den man dann halt tragen muss. Wo man sich überlegt, ob man das braucht.
Tatsächlich brauche man nur Kleidung, sagt sie. Das Werkzeug für die Arbeit erhalte man in den Tischlerwerkstätten. Reduktion auf das Nötigste, das gehört zur Tradition der Walz. Eine enorme Umstellung im Vergleich zum normalen deutschen Alltag. Den verlasse man traditionell, indem Frau über das Heimatortsschild gehoben wird. Dann gehe es auf die Walz, ohne Geld und auch sonst ganz spartanisch.
Also telefonieren nicht, wir reisen ohne Handy. Das heißt, telefonieren geht nicht, man muss anklopfen. Und man wird aber auch viel weitergereicht. Und dadurch, dass man zum Beispiel auch viel als Anhalter unterwegs ist, kriegt man sowieso schon mal in Bezug zu Leuten, die lokal irgendwo ja sesshaft sind und einen auch weiterreichen können.
Freemover, wie man Handwerker auf der Walz nennt, die nicht explizit ein Auslandspraktikum absolvieren oder mit dem Erasmus-Plus-Programm unterwegs sind, müssen einen Tag länger als die Ausbildung dauert unterwegs sein. So will es die Tradition. Also 3 Jahre und ein Tag. Soziale Netzwerke, das Posten von Fotos, mal eben WhatsAppen oder mit Kollegen telefonieren, auf der Walz ein No-Go.
Im Prinzip werden die Leute erst auf einen aufmerksam, wenn man vor denen steht.
Johanna lernte in Kanada, dass der Umgang mit Holz sehr viel verspielter sein kann als im genormten Deutschland. In Japan faszinierte sie das Schleifen von Werkzeugen und sie blieb deshalb gleich ein Jahr.
Also was ganz besonders ist, ist, dass die sehr gut schärfen können und das auch viel üben. Also gerade im Alltag, das ist bei uns fast gar nicht mehr der Fall. Also natürlich ist es Teil irgendwie vom Berufsschulunterricht oder das wird mal zwischendurch gemacht, aber es ist trotzdem eine ganz andere Klasse, die da haben auch. Und einen super guten Stahl dazu. Und nochmal eine andere Form, die Hobel zum Beispiel einzustellen. Und damit kann man viel präziser arbeiten dann am Ende tatsächlich.
Während es in Europa durch den Dachverband der Wandergesellen, CCEG, recht einfach ist, während der Walz in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten, benötigt man außerhalb Europas immer eine Arbeitserlaubnis. Ausnahme Australien. Mit dem offiziellen Wanderbuch der CCEG, in dem die einzelnen Walzstationen von den Gastgebern bestätigt werden, erhält Mann bzw. Frau Down Under problemlos eine einjährige Work-and-Travel-Arbeitserlaubnis. Als Frau auf der Walz eine spannende Erfahrung, wenn es nicht die Vorurteile männlicher Handwerker gegenüber den weiblichen Kolleginnen gäbe.
Was ich super spannend fand, ist, dass jedes Land verschiedene Vorurteile gegenüber Frauen hat und die man dann in jedem Fall eigentlich immer wieder quasi gegen die man anschwimmen muss.
In Neuseeland zum Beispiel glaube man, dass Frauen weniger technisches Verständnis hätten, dafür aber auch die harte Arbeit erledigen können. In Kanada dagegen traut man Frauen nicht zu, schwer heben zu können, bescheinige ihnen dafür technisches Verständnis und Feinmotorik. Und in Japan würden Frauen als emotional zu instabil eingeschätzt, um einen Job wirklich langfristig durchzustehen, erzählt Johanna Rö.
Alle diese Bilder, die man im Kopf hat, die hindern einen selber und die anderen eben auch. Also es ist auf jeden Fall schöner, wenn es offener wird, wenn alle Menschen da ein bisschen offener mit sich selber und mit anderen Leuten umgehen.
Die unterschiedlichen Erfahrungen der 4 Jahre auf der Walz kann die Tischlermeisterin jetzt in ihrer eigenen Werkstatt bestens gebrauchen. Ob asiatisch angehauchte Möbel, nordisches Design oder verspielte Treppenaufgänge, ohne ihre Zeit als Tippelschwester so wahrscheinlich nicht möglich.
Von der Walz zurück blicken wir über den Ärmelkanal nach Großbritannien.
Campus und Karriere. International.
Großbritannien, da kann es nur um den Brexit gehen und das ist auch jetzt der Fall. Boris Johnson will den Brexit um jeden Preis und gegen den Widerstand einer Mehrheit im Parlament. Sehr wahrscheinlich wird alles auf Neuwahlen hinauslaufen und da hat Johnson schon einmal vorgebaut. In puncto Bildung will er dann bei den Wählern punkten. Vor wenigen Tagen hat seine Regierung einen großen Geldsegen angekündigt, vor allem für Schulen, denn in den britischen Bildungseinrichtungen sieht es nicht gut aus nach 9 Jahren Sparpolitik. Schon im Wahlkampf 2017 hatten Abgeordnete aller Couleur an den Haustüren zu hören bekommen, wie erbost die Briten angesichts der starken Kürzungen im Schulsystem sind. Es war das Aufregerthema Nummer 2 gleich nach dem Brexit. Johnson hat ein Gespür für Themen, die ihm Wähler versprechen. Sandra Pfister über das Versprechen der Konservativen und die Not in britischen Schulen.
I've got an announcement to make. which is that we are putting a lot more money into schools. You'll be pleased to know.
Ich habe etwas zu verkünden. Wir werden eine Menge Geld in Schulen stecken. Das wird Ihnen gefallen. Der britische Premierminister Johnson verspricht eine große Geldspritze für die Schulen. 14 Milliarden Pfund, verteilt auf die 4 kommenden Jahre. Doch der Enthusiasmus von Lehrergewerkschaften und Schulleitern hält sich in Grenzen. Sie wollen erst abwarten, ob das Geld tatsächlich in den Schulen ankommt oder ein Wahlkampfversprechen bleibt. Auch die Wirtschaftsforscher des Institute of Fiscal Studies relativieren den Geldsegen. Er bringe den Bildungsetat de facto nur zurück auf den Stand von 2010, als nach der Finanzkrise die Sparpolitik begann. Sally Wheel, Bildungsexpertin der Tageszeitung Guardian, sieht das genauso.
They promised to ring-fence the funding for schools.
Sie haben versprochen, den Bildungsetat nicht zu kürzen, aber seither wurde der Etat auch nie aufgestockt und die Kosten sind massiv angestiegen.
Costs have just escalated massively.
Deshalb können viele Schulen frei werdende Lehrerstellen nicht wieder besetzen.
All your money is spent on teachers' wages, so
das Gros ihres Budgets geben die Schulen für Lehrer aus. Da geht man ran, wenn nichts anderes mehr geht.
That's where you'll make savings if you can, if you know, as a last resort.
Die ersten, die gehen müssen, sind die Teaching Assistants. Assistenzlehrer, die unter Tony Blair als zweite Lehrkraft pro Klassenraum in den 2000er Jahren eingeführt wurden. Jetzt können sich die Schulen viele von ihnen nicht mehr leisten. Manche Schulen sind inzwischen so dünn besetzt, dass sie Eltern dazu auffordern, ihre Kinder freitags früher abzuholen. Gewerkschafter schätzen, dass 200 bis 250 Schulen das so handhaben oder darüber nachdenken. Die Labour-Abgeordnete Jess Phillips hat ihren Sohn deshalb vor ein paar Monaten freitags demonstrativ vor der Tür der damaligen Premierministerin May in Downing Street No. 10 abgesetzt. In diesem Land erwarten wir immer noch, dass der Staat 5 Tage pro Woche für die Bildung unserer Kinder verantwortlich ist. Andere Schulen sparen an Toilettenpapier und Arbeitsmaterial. Siobhan Lowe, Schulleiterin einer weiterführenden Mädchenschule in Surbiton im Süden von London, hat der BBC erzählt, dass sie bereits Teile des Schulhofes verkauft, Fächer gestrichen und einen ihrer beiden Stellvertreterposten nicht mehr besetzt hat. Außerdem musste sie zeitweise selbst die Toiletten putzen, weil sie das Personal nicht mehr bezahlen konnte.
When we haven't been able to employ or we haven't had the funds to employ cleaners, I will clean the toilets.
Einige ihrer Schülerinnen hätten so viel Mitleid mit ihr gehabt, dass sie sich den Staubsauger geschnappt und mitgeholfen hätten. Ich bin einfach nur wirklich sauer. Ich bin absolut wütend darüber. Ich schäme mich auch, dass ich hier vor Ihnen stehe und Ihnen sagen muss, ich habe kein Geld. Ich bin traurig, dass ich nicht ausreichend für die Schülerinnen sorgen kann, die mir anvertraut sind. In anderen Schulen fallen Schulausflüge aus. Orchester werden aufgelöst. Sally Wheel von Guardian sagt, sie kenne Schulleiter, die bei Amazon Wunschlisten anlegen und hoffen, dass die Eltern das Schulmaterial besorgen. Das sind staatliche Schulen und trotzdem hören wir immer öfter, dass sie nicht einmal um Spenden bitten, sondern regelmäßig. Unsere Schule braucht Geld. Könnten Sie bitte einen Dauerauftrag einrichten? Es ist eine Spende, nicht verpflichtend. Aber hätten Sie nicht 10 Pfund pro Monat, 30 Pfund vielleicht?
It's a donation, it's not compulsory. 10 pounds a month. 30 pounds a month.
Für Sally Wheel und andere Beobachter der britischen Schullandschaft hat das verheerende Folgen. Die Schulen, die eigentlich versuchen sollten, die soziale Ungleichheit zumindest abzumildern, verschärfen sie nun unfreiwillig. Denn in wohlhabenden Stadtvierteln können die Eltern die Budgets ihrer Schulen großzügig auffüllen. In den armen Vierteln, wo die Eltern ihre Schulen kaum finanziell unterstützen können, verkümmern die Schulen noch mehr.
Und das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Hier noch eine Meldung. Papst Franziskus will einen weltweiten Bildungspakt ins Leben rufen. Dieser sei notwendig, um reife Menschen zu formen, die in der Lage sind, Spaltungen und Gegensätze zu überwinden, heißt es in einer heute veröffentlichten Botschaft. Und für den 14. Mai 2020 ist im Vatikan eine internationale Veranstaltung angekündigt mit Vertretern verschiedener Religionen, Organisationen, Wissenschaftler, Erzieher, Sportler, junge Leute, Künstler, Politiker, um einen globalen Wissenschafts- und Erziehungspakt zu gründen.